Herzlich willkommen zum Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres NordLB-Podcasts Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage. Ich bin Marcel Leist, Portfolio-Manager aus dem Portfolio- und Generationenmanagement. Und bei mir sind heute zum einen Tobias Basse aus dem Makro-Research und Ron Große, mein Chef und Leiter des Portfolio- und Generationenmanagements. Und wir wollen heute mal einen Rückblick wagen auf das vergangene Halbjahr und einen Ausblick auf das zweite Halbjahr. Ist ja schon fast Tradition, dass wir uns jetzt hier treffen. Einmal zum Jahresanfang, einmal zur Jahresmitte und ein bisschen darüber quatschen, was eigentlich an den Märkten los war und was in der nächsten Zeit los sein könnte oder aktuell vielleicht auch los ist. Und als erstes wollen wir uns auf jeden Fall mit dem Rückblick mal auseinandersetzen. Das erste Halbjahr, ja, so viel kann man vielleicht vorwegnehmen, war doch durchaus turbulent und von einigen Überraschungen hier und da geprägt. Und da wollen wir mal direkt mit Ron drauf schauen. Was waren denn deine Highlights eigentlich aus dem ersten Halbjahr?
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die tolle Anmoderation, Marcel. Und schön, dass wir endlich wieder hier in dieser Konstellation zusammensitzen. Und ich glaube, der Track Record unserer Empfehlung, die wir gegeben haben, ich will nicht zu sehr spoilern, aber der ist nicht so schlecht, insbesondere wenn ich jetzt auf Tobias gucke, der eine tolle Einschätzung gegeben hat zur Entwicklung in diesem Jahr. Was waren so die Highlights? Also ich würde es mal das Jahr bisher umschreiben mit einem Segelturn mit sehr wechselhaften Wetter- und Windverhältnissen. Also es war doch schon durchaus an der einen oder anderen Stelle überraschend. Wir sind so seicht ins Jahr gestartet, aber es zeichnete sich dann schon relativ zeitig ab, dass wir ein bisschen stärkere Volatilität bekommen an den internationalen Aktienmärkten, aber eben auch an den Devisenmärkten. Und wir haben ein Theater bekommen aus dem Rosengarten. Damit hat im Grunde genommen auch keiner so richtig rechnen können, jedenfalls was die langfristigen Auswirkungen auf die Kapitalmärkte betrifft. Wenn wir konkret mal drauf gucken, der DAX hat sich unglaublich stark entwickelt mit über 20% in diesem Jahr. Der MSCI World war auch gar nicht so schlecht mit 8%. Und jetzt ziehe ich meine Augenbrauen hoch und sage, ja, warte mal, der MSCI World, aber in Euro gerechnet, liegt leicht unter Wasser. Und das dürfte auch unsere ETF-Anleger interessieren. Die haben im Grunde genommen in diesem Jahr im Vergleich zu DAX-Investoren nicht so wahnsinnig viel gewinnen können und betrachten so sozusagen die Entwicklung mal aus einer anderen Perspektive. Und was war der Grund dafür? Ich hatte es gerade schon angesprochen, Donald Trump unter anderem und der schwache Dollar, der ordentlich abgewertet hat seit etwa Anfang Februar, was nicht in dieser Geschwindigkeit nicht zu erwarten war. Ist auch relativ selten. Das letzte Mal diese Abwertung hatten wir, ich glaube, in den 70er Jahren, ja, irgendwie vor 50 Jahren. Und das ist das schon sehr besonders, Tobias. Aber damit hast du ja auch gerechnet.
Naja, also gerechnet ist übertrieben. Wir haben schon gesagt, dass sozusagen zum Start des Jahres war man ja eher sozusagen auf der Idee oder auf der Schiene unterwegs. Der Dollar würde stärker werden. Und da haben wir halt immer schon darauf hingewiesen, dass das möglicherweise nicht der Fall ist, sondern dass wir eher mal die Marke 1,10 sehen würden und nicht die Parität. Das ist nun durch dieses Überschießen des Wechselkurses, was aber an den Devisenmärkten nicht so unüblich ist, so ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Aber dieser Druck war grundsätzlich schon zu erwarten, weil das Umfeld halt so war und weil auch klar war, dass von der neuen Administration es schon Fingerzeige in Richtung der US-Notenbank gibt, doch tätig zu werden. Und dass das nicht unbedingt stützend für den Dollar werden würde, war jedem klar, zumal die neue Administration ja auch die preisliche Wettbewerbsfähigkeit sehr stark im Fokus hatte und die Idee, dass der Dollar doch zu stark ist und damit die US-Industrie in ihrer Exporttätigkeit behindert, die hatten wir ja damals auch schon sehr intensiv diskutiert. Das hat sich ja dann nicht nur bewahrheitet, sondern durch dieses, wir würden momentan sagen, Überschießen des Wechselkurses, ist das sozusagen sehr in den Fokus vieler Marktteilnehmer gerückt und hat natürlich auf andere Märkte auch ausgestrahlt. Das ist alles geschuldet, wie wir glauben, einer Tatsache, nämlich dass am Devisenmarkt eine große Angst davor ist, dass das Weiße Haus Dinge machen könnte mit Blick auf die Notenbank, die nicht hilfreich sind. Und dass natürlich Unabhängigkeit und politischer Druck auf die Fed und auf das FOMC sofort im Fokus der Anleger. Aber da muss man unserer Auffassung nach halt auch ein bisschen die Historie im Auge behalten. Die Fed ist niemals die Bundesbank gewesen mit Blick auf ihre Unabhängigkeit. Es hat immer schon eine starke politische Einflussnahme auf die Notenbank in Washington gegeben. Und das passiert jetzt auch, wird aber natürlich jetzt extrem transparent und auch sehr offen gemacht. Und daran müssen sich die Marktteilnehmer erst gewöhnen. Das wird noch eine gewisse Weile dauern, weil dieser Druck wird anhalten. Selbst wenn man die ganz schlimmen Dinge vielleicht nur hin und wieder mal rausholt, um damit zu drohen, also Absetzung von Powell zum Beispiel, was ja immer mal wieder Thema war zuletzt, das wird hoffentlich nicht passieren. Man hat ja auch nicht mehr so lange zu warten. Im Mai 26 ist die Ära Powell sowieso vorbei und man hat ja jetzt angefangen, nach Nachfolgern zu suchen. Da werden Namen genannt, unter anderem Kevin Hassett. Der wird auch schon kritisiert, sogar dessen akademische Eignung wird von einigen Anlegern in Frage gestellt. Auch das sehen wir anders. Also Hassett ist ja kein traditioneller akademischer Ökonom, er hat nur am Rande so ein bisschen sich akademisch beschäftigt, aber es wird insbesondere halt seine akademische Eignung mit Fragezeichen versehen und das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Man misst ja die Qualität von Akademikern am H-Index. Das ist ein Zitationsindex, der eben die Nachhaltigkeit der Ideen dieser Ökonomen, also wie oft sie zitiert werden, auch misst. Und da hat Hassett momentan einen Index von 45 und ich glaube, kaum ein anderer aktueller Notenbanker kann damit ihm mithalten. Also insofern ist das mal wieder so eine Diskussion, die wir für mehr oder weniger eigentlich eine Chimäre halten. Der Mann weiß, auch wenn er mal ein Buch geschrieben hat, was man jetzt vielleicht kritisch sieht, wo er den Dow so ein bisschen hochgeschrieben hat als Co-Autor. Ja, aber der Mann weiß, glaube ich, schon, wovon er spricht. Und ich glaube, er hat auch ein Gefühl für die Märkte. Und das wäre vielleicht gar nicht schlecht, jemanden wie ihn zu nehmen. Ihn würden wir jedenfalls nicht kritisieren.
Ja, danke da für deine Ausführungen. Ich glaube, gerade dieses Thema, wie entwickelt sich der Dollar oder wie ist da aktuell auch die Notenbank im Fokus, das interessiert wirklich auch viele und bewegt ja auch die Märkte, wie wir die letzten Tage eben auch gesehen haben. Wie würdest du das einschätzen hinsichtlich der zukünftigen Notenbankpolitik? Es gibt ja durchaus dann auch die Aussagen, Befürchtung, würde ich es jetzt nicht nennen, zu sagen, das wird halt eine ultra lockere Geldpolitik, weil es eben so von Trump quasi gewünscht ist und der dann, sag ich mal, jemanden einsetzt, der das dann auch durchzieht. Wie wäre da so deine Einschätzung aktuell auch mit Blick auf die Personalie? Ich meine, er ist ja noch nicht gesetzt, Hassett, aber ist im Moment anscheinend der Kandidat, der vielleicht am meisten heraussticht. Wie wäre so die Einschätzung? Ändert sich da im Vergleich auch zu Powell viel oder würde sich da viel ändern? Und dann vielleicht noch eine zweite Frage. Das aktuelle Zinsniveau, hältst du das eigentlich für angemessen oder für zu hoch?
Ja, die Fragen passen perfekt zueinander, weil sie im Prinzip sich gegenseitig beantworten. Zunächst ist festzuhalten, ja, Hassett wird versuchen, die Zinsen zu senken und zu dämpfen. Das ist auch nötig, weil momentan der amerikanische Immobilienmarkt sehr stark unter dem Kapitalmarktzinsniveau leidet. Und das ist ein Riesenproblem für die US-Wirtschaft. Insofern ist da was zu tun. Er ist aber ja nicht alleine und er muss das Gremium, das FOMC, erstmal von seinen Ideen auch überzeugen. Und insofern denken wir, dass es vorsichtige Zinssenkungen gibt. Vielleicht sogar auch schon noch unter dem aktuellen Notenbankchef, dass man da hinter den Kulissen einen Deal macht, weil jedem in Washington ist bewusst, dass die USA von diesen Diskussionen und von dieser Offensivität der Angriffe Donald Trumps nicht profitiert und dass man da vielleicht eine Lösung findet, die ein bisschen einvernehmlicher ist. Ist für alle Seiten und letztlich auch für das Berufsende von Powell wahrscheinlich von Vorteil. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass man da noch eine Lösung findet. Momentan würde ich sagen, liegt die Wahrheit irgendwo zwischen Trump und Powell. Also wir haben ein oberes Band der Fed Funds Target-Rate, was bei 4,5% notiert. Die Inflationsdaten, wo es ja gerade kritische Geister lange gehabt, die riesige Inflationsgefahren durch die durch die Zölle gesehen haben. Haben sich in letzter Zeit eigentlich so entwickelt, dass es jetzt vergleichsweise unproblematisch war. Und die Inflationserwartungen der privaten Haushalte sind eben auch schon deutlicher nach unten gekommen. Insofern ist da sicherlich Raum für Zinssenkungen da. Man muss sehen, wenn es jetzt nicht ganz, ganz katastrophal läuft mit Blick auf die Inflationsentwicklung in den USA, dann wird die Jahresdurchschnittsrate der Konsumentenpreise im Jahr 25 bei entweder 3% oder möglicherweise sogar knapp darunter liegen. Wenn jetzt die Fed wirklich nichts tun würde und das Zinsniveau da belassen würde, wo es momentan ist, dann liegt die durchschnittliche Fed Funds Target Rate bei 4,5%. Das heißt, wir haben einen realen Zins am kurzen Ende, also mit Blick auf das Leitzinsniveau in den USA, welcher irgendwo bei 1,5% oder sogar noch ein bisschen darüber notieren würde. Und angesichts von möglichen Leitzinssenkungen in der Eurozone, die ja dann den Einlagensatz in Richtung 1,75% bewegen würden, muss man sagen, das reale Leitzinsniveau in den USA liegt momentan in Sichtweite des nominalen Leitzinsniveaus in der Eurozone. Und das ist natürlich angesichts der doch angespannten Situationen dort sehr, sehr hoch. Und insofern gibt es da sicherlich Raum für Leitzinssenkungen. Was man nicht tun sollte, ist jetzt mit sehr, sehr großen Schritten in dieses Rennen einsteigen. Also unserer Auffassung nach wäre es das Beste, man einigt sich hinter den Kulissen auf eine Situation, wo man jetzt mit einem kleinen Zinsschritt nach unten mal anfängt, dann vielleicht nochmal 50 Basispunkte hinterherlegt. Und wir sehen eigentlich, dass Zinsniveau angemessen im dritten Quartal mit Blick auf die Fed Funds Target Rate in den USA über irgendwo 3%. Das ist angesichts des Inflationsausblicks, der dann ja sozusagen so bei 2,5-2,6% liegen sollte, ist das ein angemessenes Leitzinsniveau. Und insofern überschießen sozusagen einerseits und auch in fast gleichem Maße einerseits Jerome Powell momentan mit seinen 4,50 und Donald Trump mit seinen 1,50. Wir liegen eigentlich genau in der Mitte zwischen diesen beiden Vorstellungen. Und das könnte auch, wir wissen ja, Art of the Deal, das könnte auch eine Idee von Donald Trump sein, dass man eben sehr, sehr viel fordert, um dann letztlich auf diese 3% zu kommen, die auch angemessen und sinnvoll wären. Und insofern denken wir, das wird schon so sein, dass das in diese Richtung gehen wird. Was man auch sagen muss, ist, Diese Aufregung über die politische Einflussnahme, die halten wir auch für deutlich übertrieben. Also wie gesagt, diese Offenheit, mit der das jetzt geschieht, die ist ungünstig und für die Märkte ungewöhnlich. Aber das hat es immer schon gegeben. Also die Administrationen Kennedy, Johnson und Nixon haben sozusagen den Vietnamkrieg, Sozialprogramme und die Mondlandungen halt auch mit deutlicher Hilfe der Fed nur finanzieren können. Und die Fed hat sich dem auch nicht in die Wege gestellt. Oder auch zu anderer Zeit hat die Fed immer dem Staat sozusagen geholfen, seine Schulden auch zu finanzieren.
Ja, perfekt. Vielen Dank für deine Ausführungen dazu und ich glaube, da haben wir nochmal einen super Einblick auch gekriegt, was eigentlich hinter den Kulissen möglicherweise auch passiert und wie die Einschätzung ist. Da die Frage direkt an Ron, er hat sich auch schon ans Mikro gegriffen. Was machen wir denn eigentlich daraus, vielleicht auch auf der Anlegerseite?
Tobias hatte gerade ein sehr, sehr wichtiges Stichwort auch gegeben. Bevor ich aber nochmal darauf zurückkomme, meine Frage, die sich daraus stellt aus seinen Ausführungen, Tobias, ist, nehmen wir Donald Trump, insbesondere hier in Deutschland, Europa, falsch wahr? Manchmal stellt man ja immer wieder fest, wir sind so irgendwie auf einem Basar, wo es darum geht, erstmal eine Forderung zu stellen, die eigentlich unrealistisch ist und um sich dann am Ende doch irgendwie in der Mitte zu einigen.
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich eben kein Psychologe, sondern Volkswirt bin. Aber man muss eins sagen, ich meine, sicherlich ist es so, Donald Trump ist geprägt durch seine Zeit als Immobilien-Tycoon in New York. Und wenn man sich mit Immobilien beschäftigt, können Zinsen eigentlich niemals niedrig genug sein. Das muss man schon sagen. Das ist bei ihm im Gen irgendwie sicherlich da. Und er glaubt das auch, glaube ich. Aber ich glaube, er hat schon verstanden, dass es, und der Markt hat ihm das an verschiedenen Stellen ja schon auch klar gemacht, dass es sozusagen nicht so ohne weiteres so geht, wie er sich das vorstellt. Und ich glaube, dass er auch Berater hat, die ihm sagen, okay, wenn wir jetzt viel fordern, das ist ja auch beim Handelskonflikt der Fall, wenn wir jetzt viel fordern, kriegen wir vielleicht Dinge, die wir sonst nicht bekommen hätten. Und das hat er, glaube ich, sehr, sehr gut verstanden. Und das darf man nicht unterschätzen. Dieses Business-Gen, was er hat, das ist für Politiker ungewöhnlich. Und das muss man sozusagen in der politischen Dimension vielleicht auch erst verstehen, wenn man mit ihm umgehen muss. Also er ist ja auch für die anderen Politiker eigentlich ein eher ungewöhnlicher Interaktionspartner und da müssen alle erstmal wieder zueinander finden, ne? Das denke ich schon.
Und vor allen Dingen hat es, so hattest du es kürzlich auch gesagt, an der einen oder anderen Stelle einen hohen Unterhaltungswert, muss man ja auch sagen. Ja, also wir haben jetzt an den Aktienmärkten, aber eben auch an den Renten- und Devisenmärkten starke Schwankungen gesehen. Das heißt, uns fällt auch immer irgendwie was ein, was wir daraus entsprechend auch unternehmen können. Das ist ja auch für uns wichtig, zu sagen, okay, wie schätzen wir die Lage ein und was machen wir aus dieser Situation? Und jetzt komme ich zurück auf die ursprüngliche Frage, Marcel, nämlich welche Implikationen hat das dann auch zum Beispiel für unsere Arbeit oder eben für die Aktienmärkte? Und Tobias sagte, für die Immobilienmärkte ist es wichtig, dass die Zinsen nach unten kommen, weil die Finanzierungsstruktur der Amerikaner ein bisschen anders ist. Genauso wie für die Mid- und Small-Caps haben wir hier an der Stelle auch immer wieder argumentiert. Also kleine, mittlere Unternehmen, Hidden Champions in den USA, die häufig kurzfristig finanziert sind und nicht langfristig finanziert sind, die werden natürlich von etwaigen Zinssenkungen der Fed überproportional partizipieren. Und der Russell 2000, im Grunde genommen der große Index, der auch die Mid- und Small-Caps insbesondere beinhaltet, der hat schon mal ein Kaufsignal gegeben. Das heißt, auch da sehen wir schon eine kleine Trendwende, auf die wir eigentlich auch lange gewartet haben. Ja, muss man auch sagen. Wir waren früh dran, wo es gut funktioniert hat, Marcel, bei den mittelständischen und kleineren Unternehmen eben aus Deutschland, wie zum Beispiel mal so eine Kion in den Raum geworfen, haben wir Anfang des Jahres darüber gesprochen, dass wir gar nicht so pessimistisch für den.
Ja, absolut. Auch tatsächlich im breiten Small- und Mid-Cap-Markt in Europa als auch Deutschland hat es tatsächlich da schon diesen Effekt gegeben. Wir haben ja auch schon 8-mal jetzt die Zinsen gesenkt. Also da kann man tatsächlich sogar diesen Effekt sehen, auch wenn das vielleicht nochmal andere Gründe hat, wie das Investitionspaket und so weiter. Aber der Zinseffekt, den darf man nicht unterschätzen, weil wenn man auch gerade zum Russell 2000, wenn man da eben sieht, es gibt ja verschiedene Analysen, dass bei den jetzigen Zinsen und weil die eben sehr kurzfristig finanziert sind und dann ja zum Teil 7, 8, 9% auf ihre kurzfristigen Finanzierungen bezahlen müssen, dass halt 40% der Unternehmen im Russell 2000 tatsächlich unprofitabel sind aktuell. Wenn die Zinsen jetzt aber 2, 3% sinken, die auf einmal profitabel werden, weil sie eben im Finanzbereich tätig sind, im Immobilienbereich tätig sind oder eben, sag ich mal, ja, absolute High-Yield-Unternehmen quasi sind, denen hilft das enorm. Und das könnte tatsächlich dann so eine Initialzündung dort sein, weil bisher konzentriert sich der Markt ja doch eher auf die großen Unternehmen nach wie vor, die Hyperscaler, wie man so schön sagt, und die Small- und Mid-Caps werden ja so ein bisschen außen vor gelassen aktuell. Ja,
die Marktbreite hatten wir bisher auch nicht in dem Maße gehabt. Also wir haben im Grunde genommen All-Time-Highs in allen Indizes, ja. Aber wir sehen, die haben die Marktbreite einfach noch nicht gesehen, dass eben die kleineren, mittleren Werte noch nicht nachgezogen haben. Das dürfte jetzt der Fall sein. Wer aber wirklich profitiert hat, waren Unternehmen eben aus dem defensiven Bereich, also aus dem Rüstungsbereich natürlich und auch an dieser Stelle häufig diskutierten KI-Unternehmen. Und das dürfte vermutlich auch weitergehen. Ja? Wir sind ja da noch nie so skeptisch gewesen. Fakt ist, dass natürlich einiges an Marktentwicklung schon auch antizipiert wurde, das ist klar. Aber man muss sich vorstellen, dass in den nächsten 10 Jahren vom Bruttoinlandsprodukt weltweit an Produktivitätsgewinnen wahrscheinlich 0,5-1% pro Jahr über Produktivitätsgewinne durch KI generiert werden können. Da ist ein Momentum drin, was vermutlich einfach noch anhalten wird. Also alles rund um KI dürfte uns die nächsten Monate und vermutlich auch Jahre noch weiterhin beschäftigen.
Ja, das sehe ich absolut genauso, auch wenn man die jüngsten Zahlen und Themen auch zu Nvidia, TSMC und Co. sich ansieht, da muss man tatsächlich sagen, da ist die Party noch nicht vorbei, auch wenn die Bewertungen natürlich nicht günstig sind. Das Wachstum ist nach wie vor da und man muss jetzt gucken, wie auch, sag mal, Europa sich dazu aufstellt, weil die Hyperscaler kommen ja entweder aus Amerika oder aus Asien. Europa wird da so ein bisschen zermahlen, hätte ich fast gesagt, bei diesem Thema. Auch wenn die Performance im Moment der Indizes gut ist, aber nach vorne geblickt müssen wir als Europa da sicherlich noch ein bisschen mehr tun. Und es war ja zwischenzeitlich sogar so, wer hat das vorhin im Rückblick schon mal angesprochen gehabt, rund um den Liberation Day, den Zollkrieg, Zollverhandlungen, wie auch immer man das genau bezeichnen will. Wir haben ja jetzt auch die nächste Frist zum 1. August. Wieder rund darum wurde ja schon Amerika und die amerikanischen Unternehmen so ein bisschen Abgesang drauf gemacht. Wir reduzieren im Portfolio, ist nicht mehr, kann man nicht mehr investieren und so weiter. Der Markt hat allen eines Besseren belehrt, die das behauptet haben. Und man muss einfach sagen, dass gerade auch die amerikanischen Unternehmen einfach eine unglaubliche Stärke auch in ihrer Präsenz haben und in ihrem Tun, was quasi Skalierung eben angeht.
Und man darf nicht vergessen, durch die Dollarschwäche sind die Gewinnmargen natürlich auch höher für die amerikanischen Werte. Das sieht man eben auch. Also das wird auch dort in den USA, insbesondere bei den Technologiewerten, auch auf All-Time-High sind. Ja. Was man auch nicht unterschätzen darf, wenn ich jetzt mal mir mal Meta rausnehme, also Facebook-Konzern, Instagram und WhatsApp-Konzern, die investieren unglaublich viel jetzt auch in KI und Ausbau von Rechenzentren und so weiter, was dort noch möglich ist und was es bedeutet, auch zum Beispiel mal für so einen Ausrüster wie ASML, also ein europäisches, niederländisches Unternehmen, die aber, und du hast es gerade angesprochen, natürlich auch etwas gelitten haben aufgrund der ganzen Zolldiskussion rund um den das Theaterstück am Rosengarten, oder?
Ja, absolut. Und da vielleicht nochmal Frage an Tobias. In den USA ist es ja so, dass ja zum einen das Thema Handelsdeals, wir hatten vorher gesagt, das beleuchten wir nicht so komplett, einfach weil es im Moment noch viele Verhandlungen gibt. Es gibt wieder eine neue Frist, da ist noch viel Unsicherheit einfach drin, wie sich das so entwickelt. Zeitgleich werden aber ja ständig auch neue Investitionen von Trump veröffentlicht und so weiter. Wie ist eigentlich die Wirtschaft in den USA einzuschätzen aktuell? Also nicht jetzt so sehr bezogen auf vielleicht das Zinsniveau, sondern tatsächlich auf dortige Investitionen, Arbeitslosenquote und Wachstum. Wie würdest du das aktuell einschätzen, dort den Stand? Und nach vorne raus natürlich.
Ja, nach der Schwäche zum Start des neuen Jahres, die ja auch nicht überraschend kam, das waren ja Sondereffekte, weil eben Lager mit ausländischen Gütern aufgefüllt worden sind, bevor man sozusagen jetzt Steuern, also Zölle hätte drauf zahlen müssen. Das ist sicherlich etwas, was abklingen wird und insofern ist im zweiten Quartal sicherlich mit einer Gegenbewegung zu rechnen, die jetzt auch nicht so stark ausfallen wird, aber da gibt es stützende Effekte sicherlich. Das ist natürlich auch eine gewisse Verzerrung, also die Verzerrung der Verzerrung dann am Ende. Insofern ist schon damit zu rechnen, dass jetzt nach einem gewissen Anziehen des Wirtschaftswachstums wir dann wieder auf normalisiertere Zahlen blicken werden. Es ist nicht schwach, aber es ist jetzt auch nicht exorbitant. Und es reicht definitiv der aktuellen Regierung nicht. Ziel dort ist Wachstumsraten im Bereich von 3%, damit eben auch die Probleme mit dem Staatshaushalt in den Griff bekommen werden. Und da will man unbedingt hin und dafür braucht man definitiv Zinssenkungen. Das ist definitiv so. Und der Immobilienmarkt ist hier im Fokus, aber es ist nicht nur der Immobilienmarkt. Die ganze Wirtschaft würde von Zinssenkungen profitieren, wenn sie im Rahmen bleiben und wenn insbesondere die Glaubwürdigkeit des Schuldners USA dadurch nicht in Frage gestellt werden sollte. Und ich glaube, das wird man hinbekommen, weil Finanzminister Scott Bessent ist ein erfahrener Hedgefondsmanager, der weiß genau, wie man mit den Märkten kommuniziert. In England ist er jetzt ja nicht so der angesehenste. Er hat ja ein bisschen damit geholfen, die Bank of England in Probleme mal zu bringen. Aber ich meine, wenn man weiß, wie man Leute in Probleme bringen kann, hat man vielleicht auch eine Ahnung oder ein Gefühl dafür, wie man aus diesen Problemen selbst rausbleiben kann. Insofern, man muss immer den richtigen Mann an der richtigen Stelle haben. Und ich glaube, mit seinem Finanzminister er ist ja nicht mit allen Ministern so zufrieden, aber er hat Donald Trump eine gute Wahl getroffen. Und mit dem ist er, wie er jetzt auch betont hat, sehr zufrieden. Nichtsdestotrotz steht Bessent trotzdem als möglicher Kandidat für die Spitzenposition der Notenbank auch auf Listen. Das wird man also genau im Auge behalten müssen. Eine Doppelrolle von ihm als Finanzminister und Notenbankchef wurde auch diskutiert. Da scheint es hinter den Kulissen momentan den Versuch zu geben, Rechtsgutachten in diese Richtung zu schreiben. Das wird man abwarten müssen.
Das wäre sehr spannend, wie die Märkte darauf reagieren würden, ehrlicherweise, auf so eine Konstellation. Aber da sind wir nicht oder noch nicht, sagen wir es mal so. Von daher da vielen Dank für deine Einschätzung und bestätigt ja im Grunde das. Und die Regierung wird auch gerade in den USA sicherlich alles dafür tun, das Wachstum aufrechtzuerhalten als wichtigster Markt natürlich. Und man sieht ja auch, es gab ja diese Wortschöpfung zwischendurch, Taco Trade, Trump always chickens out. Das heißt, er zieht dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann doch zurück oder versucht dort nochmal mit Nachdruck einen Deal zu finden, der vielleicht für alle passt, um eben nicht die extrem negativen Konsequenzen aus manchen Dingen eben tragen zu müssen. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Alles Verhandlungstaktik, Art of the Deal war eben das Thema. Also man kann das immer unter dem Maßgabe betrachten, auch wenn man sich manchmal wundert, was kommt da jetzt eigentlich, wo kommt das jetzt schon wieder her? Wenn man es dann irgendwie einen Tag sacken lassen hat, dann okay, das ist vielleicht einfach nur Taktik, Verhandlungstaktik an der Stelle. Und ich glaube, so ein bisschen haben sich die Aktienrentenmärkte auch daran gewöhnt mittlerweile. Die Amplituden sind nicht mehr ganz so hoch, wie das noch im März war. Wenn es um die Fed geht, dann vielleicht schon nochmal hier und da. Aber gerade wenn es um Zollthematiken geht, hat man das Gefühl, dass die Auswirkungen dann, ja, das wird hingenommen und als Verhandlungstaktik eher dann beurteilt. Von daher, Ron, du hast dir schon das Mikro geschnappt. Lass uns doch nochmal drauf gucken, was wir in Summe für das zweite Halbjahr jetzt eigentlich für unsere Anlegerinnen und Anleger auch nochmal als Fazit ziehen können, was wir in unserer Erwartung haben und was vielleicht auf uns zukommen könnte im zweiten Halbjahr noch.
Also grundsätzlich ist ja mit Volatilität immer zu rechnen. So. Viele Anlegerinnen und Anleger stellen sich natürlich die Frage, war es das schon an den Aktienmärkten? Ich würde sagen, aus unserer Perspektive vermutlich nicht, denn wir sind nicht zu teuer. Weil es gibt immer wieder auch diejenigen, die sagen, der Nasdaq zum Beispiel hat so eine Bewertungsbasis erreicht und es fühlt sich so an wie in der Internetblase, so rund um die 2000er Jahre, 2000, 2001. Das ist bei weitem nicht der Fall. Wir haben im Moment einen Nasdaq-Vorwart-KGV, also erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von um die 26. In 2000 waren wir bei 100. Ja, da war viel Luft drin. Das haben wir jetzt nicht. Unsere Unternehmen in Nasdaq verdienen hauptsächlich Geld. Ja, ob sie jetzt genügend Geld verdienen, das müssen wir nochmal sehen. Nicht alle Profiteure von KI werden auch Gewinner sein. Also da sind wir nicht so skeptisch, was die Gesamtmärkte betrifft. Auf der Devisenseite könnte es durchaus sein, so wie Tobias da sagt, es macht Sinn, mal den Dollar wieder in den Fokus zu rücken. Der Abgesang auf den Dollar, der ist zu früh. Wir haben immer wieder in den letzten 20, 30 Jahren gesehen, dass wir immer wieder Schwankungen rund um 1,18 gehabt haben. Das wird auch weiter passieren, mal überschießen, mal unterschießen. Die negativen Stimmen werden oder sind vermutlich einfach zu negativ, rein von der Stimmung her. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Rentenseite. Also Anleiheninvestoren könnten sicherlich gut beraten sein, vielleicht auch mal langlaufende US-Staatsanleihen mal in den Fokus zu rücken und als Beimischung reinzunehmen in ihr Portfolio und das wirklich auch da ganz wichtig, nicht alles auf eine Karte zu setzen und auch sicher sozusagen mal durch unsichere Zeiten zu gehen. Und wir haben auch das Thema Krypto ja immer mal wieder. Da gibt es auch gerade spannende regulatorische Themen, aber das müssten wir, glaube ich, nochmal an anderer Stelle vertiefen, Marcel. Und vielleicht nochmal abschließend, jetzt aber wirklich aufgrund der niedrigen Zinsen und aufgrund einer möglichen Dollaraufwertung, jetzt sollte man sich dringend mit US Small Caps auseinandersetzen.
Den Call habe ich gehört, den hatten wir, wie gesagt, schon ein, zwei Mal gehabt, nicht in der Deutlichkeit, aber diesmal wirklich, sagst du. Von daher, wir gucken da natürlich im Januar dann auch entsprechend wieder drauf. Aber wenn tatsächlich die Prognosen so eintreten, wie wir sie heute auch besprochen haben, dann sieht es, glaube ich, für diese Unternehmen gar nicht so verkehrt aus, was Zinsen, was die Zinsseite angeht, was die Dollarseite angeht, was das Wirtschaftswachstum angeht, könnte man durchaus ein positives Szenario für diese Werte eben aufbauen. Und zu guter Letzt, Tobi, nochmal zu dir. Hast du noch ein Fazit für uns? Was würdest du eigentlich aktuell machen oder dir am ehesten angucken am Markt?
Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Aber Ron hat ein ganz, ganz zentrales Thema, was er ja später nochmal besprechen will, in den Fokus gerückt, nämlich Krypto. Und da muss ich sagen, gibt es viele Verbindungen zu dem, was wir jetzt hier schon besprochen haben, weil mit den neuen gesetzlichen Grundlagen, die sich in den USA langsam abzeichnen, wird das Thema Stablecoins massiv an Bedeutung gewinnen. Und das wird auch Implikationen für die Staatsfinanzierung in den USA haben. Da kann man sicher sein. Das ist eine etwas paradoxe Situation, weil die Stablecoins ja momentan sehr stark in Afrika Popularität haben als Zahlungsmittel, weil man dort underbanked ist und das da ein sehr attraktiver Weg ist, für Dinge zu bezahlen. Das ist eine etwas paradoxe Situation. Es kann nämlich passieren, dass letztlich afrikanische Kleinsparer am Ende des US-Haushaltsdefizit finanzieren. Das wäre eine sehr interessante Entwicklung. Aber man muss diesen Markt definitiv im Auge behalten. Und das könnte so etwas wie der Schlüssel sein, der auch mit Blick auf Europa vielleicht den gesamten Kryptomarkt auch für Anleger viel weiter öffnet, weil es doch ein sehr überschaubares Produkt ist, was durch die Deckung mit kurz laufenden US-Staatsanleihen halt auch sehr sicher ist. Also insofern ist das etwas, was auch den generellen Kryptomarkt und nicht nur die US-Staatsfinanzen in Bewegung versetzen kann. Und das muss man, denke ich, ganz, ganz genau mit einem Auge haben.
Heißt also, die USA sollten aktiv um afrikanische Kleinsparer werben, beziehungsweise das Haushaltsdefizit damit auffüllen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich glaube, das müssen sie gar nicht, weil die kommen von alleine.
Okay, perfekt. Ja, vielen Dank auch noch für den letzten spannenden Einblick im Fazit. Perfekt, super. Anders oder besser kann man es, glaube ich, gar nicht abschließen an dieser Stelle. Von daher, ja, vielen Dank an euch beide für die tolle Folge von heute. Und ja, vielen Dank an Sie, an den Geräten zu Hause und unterwegs, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal.
Investors Talk, Impulse für Ihre Geldanlage, ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-vertrieb@nordlb.de.